Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Studio Nicola Kleiber. Hallo.
Guten Tag, guten
Morgen. Schön, dass du da bist. Am Sonntag gibt's im Sudhaus das Stück Ich bin keine Dame, ich bin ein alter Stock. Wie kam es zu dem Titel für das Theaterprojekt?
Den Titel hat der Autor gewählt, ist ein Zitat von Maria Reiche und es beschreibt sie eigentlich ganz gut, weil Maria Reiche ist eben eine, eben genau keine Dame. Sie hat sich mit allen Lebensumständen immer arrangiert. Und sie war hart im Nehmen.
Wie kam es dazu, das Leben von Maria Reiche jetzt als Theaterprojekt darzustellen?
Also die ursprüngliche Idee stammt aus Peru von meinem peruanischen Schauspieldirektor der Gruppe Cuatro Tablas. Ich war vor 10 Jahren das letzte Mal in Peru und da hat er mir erzählt von einem Filmdrehbuch von Ricardo Oré, einem peruanischen Autor und Diplomaten, der ein Filmdrehbuch über Maria Reiche nach vielen Interviews mit ihr geschrieben hat. Und das hat mich so fasziniert, die Geschichte von Maria Reiche und eben was er da auch so erzählt hat, dass wir gesagt haben, ach, das könnten wir doch eigentlich auch mal als Theaterstück machen. Das war so die Ursprungsidee.
Und dann wurden aus den Filmdrehbüchern auch Theater, ein Theaterskript.
Es war dann so, dass dieses Filmdrehbuch, dass der Autor verstorben ist, das Filmdrehbuch verschollen ist. Das gibt es nicht mehr, es gibt es nur noch in der Erzählung und in meiner Erinnerung der Erzählung. Und aus diesen Fragmenten der Erinnerung haben wir dann Motive genommen für das Theaterstück und ist komplett neu geschrieben. Das hat Egmont Elschner für mich geschrieben, nach meinen Ideen und nach den Ideen von Mario Delgado. Aber es ist komplett neu, also es hat jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Filmdrehbuch zu tun, da es ja auch nicht mehr existiert und ist auch nie verfilmt worden.
Und es hat 10 Jahre gedauert, bis es aus dieser Idee dann die Realität
ja, auch geworden ist. Ja, das liegt mehr daran, dass mein Leben sich in den 10 Jahren sehr geändert hat. Ich habe das Projekt eben 2003 angefangen oder da war es diese Idee entstanden, weil ich meine Tochter, die damals gerade ein Jahr in Peru war, besucht habe. Und kurz danach habe ich einen Mann kennengelernt, den ich geheiratet habe, nach Marburg gegangen bin, einen neuen Beruf gelernt habe, weil ich in seine Softwarefirma eingestiegen bin als Trainerin. Und da konnte ich mich dann irgendwie nicht so intensiv mehr mit dem Theaterprojekt beschäftigen und habe es 2006 schon mal wieder aufgegriffen und dann jetzt nochmal ganz aktuell vor 2 Jahren ungefähr.
Wie lief das dann ab? Man hat da das Skript und macht sich seine Gedanken, wie man das auf die Bühne bringt. Wie war es bei euch?
Ja, wir waren eben ein Zweierteam, Egmont Elschner und ich. Und wir haben vor über 40 Jahren in Frankfurt schon zusammen Theater gemacht als Freies Theater, Frankfurter Aktions- und Straßentheater. Damals, wie sich auch am Namen erkennen lässt, durchaus politisches Theater und sehr viel eben draußen, immer so Kolonialthemen aufgegriffen oder die Freiheit der Frau oder Paragraph 218, damals noch Abtreibungsparagraph und solche Sachen. Und daraus kannten wir uns und er kannte eben auch meinen Werdegang über Peru und da haben wir gesagt, okay, das wäre doch mal ein Projekt, was wir jetzt sozusagen anknüpfen können an unsere Vergangenheit und neu machen und dann setzt man sich hin, ja, er hat das Skript geschrieben mit immer sozusagen in der Diskussion mit mir und dann haben wir angefangen zu proben, ich habe den Text gelernt, immerhin ziemlich viel Text, ich stehe ja da 90 Minuten alleine auf der Bühne. Und wir haben über mehrere Probenphasen das dann in ein Theaterstück verwandelt.
Was passiert alles? Das Leben von Maria Reiche ist voll.
Das Leben von Maria Reiche erzählt und auch in Aktionen gezeigt, was sie gemacht hat, dass sie eben als junge Frau 1932 mit 29 Jahren nach Peru gegangen ist, sich beworben hat auf eine Hauslehrerstelle in Cusco und auch genommen worden ist und da dann einfach entdeckt, dass sie das fasziniert, das Land, und sich lange mit allen möglichen Dingen beschäftigt, unter anderem mit Archäologie, hat dort im Museum gearbeitet und entdeckt irgendwann eben diese Nazca-Linien durch einen Zufall, schickt sie jemand hin 1941 und da entdeckt sie praktisch ihre Lebensaufgabe und verschreibt sich der Bewahrung und Vermessung dieser großen Wüstengemälde, die ja sonst möglicherweise heute gar nicht mehr existieren würden.
Wie bringt man sowas dann auf die Bühne, diese Wüste, diese riesigen Formen?
Also da muss man oft wir haben einen Videokünstler engagiert, der uns ein Video gemacht hat, eben passend zu dem Stück, zu den Szenen, wo sowohl biografisches Material, also Bilder und Briefe von ihr gezeigt werden, wie eben auch die Wüste und die Zeichnungen, um das eben ja, zu zeigen. Wir haben es eigentlich auch konzipiert für einen speziellen Raum, für die Naxos-Halle in Frankfurt. Das ist ein ehemaliges Fabrikgebäude, was schon lange von einem freien Theater bespielt wird, was auch ein riesiger, großer, alter Fabrikraum ist. Ein bisschen, kann man hier sagen, so unten das Atelier, die Ausstellungsräume sind so ähnlich, aber eben nicht ganz so groß. Und hier spielen wir es eben ganz normal im Theater, haben wir auch schon an anderen Stellen gemacht. Aber das hat dem natürlich auch nochmal so unterstützt, die Weite.
Was war Maria Reiche für eine Person? Was hat sie mit 29 dazu bewogen, hier ihre Zelte abzubrechen?
Ja, sie war einfach, glaube ich, eine sehr neugierige Frau. Sie war schon als Mädchen an allen möglichen Experimenten interessiert. Es hat sich an die Elbe gesetzt. Sie kommt ja aus Dresden und hat Wasserverdunstung getestet und hat schon in einem Schulaufsatz mit 16 geschrieben, ich werde mal eine Forscherin, oder die Assistentin eines Forschers hat sie damals noch geschrieben. Was ja der Zeit entsprechend durchaus so war, dass die Frauen meistens nur die Arbeit gemacht haben, die Männer den Ruhm kassiert. Und dann hat sie eben studiert, also wissenschaftlich, Mathematik, Geografie, Physik, und war dann fertig mit dem Studium und hat hier keine Anstellung gefunden, war aber auch so von dem beginnenden aufkommenden Nationalsozialismus nicht sehr begeistert und wollte eben einfach weg. Wollte raus, wollte was erleben und hat es dann auch sehr genossen, diese 2 Jahre in Cusco, wo sie dort gearbeitet hat. Einfach diese fremde Welt, die damals ja noch nicht so von Touristen überlaufen war. Das war ja schon noch eine andere Art zu reisen und auch sehr viel näher an den Leuten dort. Und sie hat auch Quechua gelernt und hat sich einfach auch da wirklich wohlgefühlt.
Wie ist sie darauf gekommen? Wie ist sie auf Peru und auch dann aufs Hochland?
Ja, das war dann eigentlich Zufall, dass eben diese Stelle ausgeschrieben war. Das hatte sie zufällig entdeckt, diese Annonce. In Deutschland wurde das beworben. Also der suchte ein deutscher Konsul, suchte einen Hauslehrer, Hauslehrerin für seine 2 Söhne oder 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn in Cusco. Und sie wurde dann unter 80 Bewerberinnen ausgewählt, weil sie eben so eine breite Bildung hatte. Das war sicher ein Grund. Sie hat dann dort wahrscheinlich eher mit seiner Frau auch Schwierigkeiten bekommen, weil sie dann mit den Kindern raus ins Freie gegangen ist, irgendwelche Experimente gemacht hat, mit denen viel Sport gemacht hat. Es war also nicht so bürgerlich, die Erziehung, die sie ihren Kindern hat angedeihen lassen. Also sie war schon immer eine eigene Person.
Und das war zwar dann bei einer deutschen Familie, aber der Kontakt zur quasi einheimischen Bevölkerung, den hat sie auch
gesucht.
Ja,
weil sie eben einfach ihre Freizeit dazu genutzt hat, auch mit den Kindern, aber auch in ihrer Freizeit eben dort zu reisen. Also sie hat Cusco erforscht und Machu Picchu besucht und ist dort mit den Verkehrsmitteln, die ja damals war das noch nicht der Touristenzug, sondern war das der einheimischen Zug und ein Bus und auf dem Maulesel und ist dann mit den Leuten in Kontakt gekommen und sie war auch sehr fasziniert von der Kultur und von diesen, also ist man auch, ich war selber dort, es ist einfach wirklich faszinierend.
Aber als Forscherin oder als quasi sich selber so als Forscherin sehend, dann Kindererziehung zu machen oder dieses ein Haus?
Ja, das war, sie war ja dann eben, hatte einen Abschluss als Lehrerin und das war ja damals die übliche Möglichkeit. Und sie wäre vielleicht auch Lehrerin geblieben, wenn das sich so entwickelt hätte. Aber dann kam es eben dazu, dass sie entlassen wurde dort, eben aufgrund vermutlich dieser ungewöhnlichen Art zu erziehen. Und dann sollte sie zurück nach Deutschland. Das war dann eigentlich Bedingung, dass sie gesagt hat, sie muss zurück nach Deutschland. Und dann hat sie auf dem Schiff von dem Hafen, der in der Nähe von Cusco liegt, nach Lima, eine peruanische Familie kennengelernt, die dann gesagt haben, ach komm, du kommst jetzt erstmal zu uns. Dann ist sie nach Lima gekommen und war dann über mehrere Jahre in Lima, ist dann zwar 1936 nochmal kurz zurück nach Deutschland, ist aber in Lima geblieben und hat dann einfach auch dort noch unterrichtet, hat Englisch unterrichtet, hat Sportunterricht für irgendwelche Damen gegeben, um sich eben den Lebensunterhalt zu verdienen, hat sich aber immer interessiert für die Kultur und war dann ganz begeistert, als der berühmte Archäologe, der dort das Archäologische Museum gegründet hat, Julio Tello, sie engagiert hat, um diese Mumien auszuwickeln und diese Stoffe dann zu restaurieren. Und da hat sie dann auch sehr viel nochmal über die Kultur gelernt und eben schon ihr Forscherdrang sich so gezeigt.
Aber das hatte noch nichts mit den Linien von Nazca zu tun.
Nein, das hatte da noch nichts mit zu tun, aber darüber hat sie eben Paul Kossok kennengelernt. Paul Kossok ist ein amerikanischer Professor und Komponist, der diese Linien entdeckt hat oder nicht entdeckt, aber einer der ersten, der sie so bewusst auch beschrieben hat, dass die auf bestimmte Sonnenwendereignisse hindeuten könnten. Und dann hat er eben Maria Reiche beauftragt, 1941 hat ihr 15 Dollar geschickt und gesagt, geh mal in die Wüste zur Sommersondenwende, im Dezember ist das ja auf der Südhalbkugel, und schau mal, ob du weitere Linien findest, die auf den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang zulaufen, genau eben an diesem Datum. Und da hat sie diese Wüste entdeckt und war von Anfang an fasziniert von dieser Weite, dieser Leere und dieser Menge also wenn man das mal auf Luftbildern sieht, das ist ja wirklich unendlich viele Linien. Am Anfang haben die tatsächlich nur Linien gesehen, keine Figuren. Das hat sie ja dann praktisch erst im Laufe ihrer späteren Forschungstätigkeit auch fast zufällig entdeckt, weil man die ja eben nicht von unten als Figuren erkennt, sondern das sind fortlaufende Linien. Eine Figur besteht immer aus einer Linie. Und wenn man das vermisst und dann eben aufzeichnet, dann erst entdeckt man, dass das Figuren sind. Und später ist sie ja auch drüber geflogen, aber damals eben noch nicht.
Was hat sie da bei dem ersten Mal schon gesehen bei der Sonnenwende?
Also da hat sie eben einfach Linien vermessen, hat auch Linien gefunden, die auf Sonnenwende hindeuten, hat aber eben gesehen, dass da unendlich viele andere Linien sind und dass man da jetzt nicht einfach mit 2-3 Tagen mal gucken hinkommt, und wollte dann gerne weiter forschen. Hatte aber, dann ist natürlich das Geld ausgegangen, mit 15 Dollar kommt man nicht so furchtbar weit, auch damals in Peru nicht. Und sie musste dann auch zurück nach Lima und wollte eigentlich Geld auftreiben, hat dann aber, ist dann Peru ja irgendwann in den Krieg eingetreten, da durften Ausländer nicht mehr außerhalb Limas sich irgendwie aufhalten und bekamen da keine Genehmigungen mehr. So konnte sie erst 1946 tatsächlich mit der Forschung anfangen. Dann ist sie aber ganz dahin gegangen und hat praktisch über Monate und Jahre da geforscht.
Peru war auch im Zweiten Weltkrieg.
Wusste ich auch nicht, habe ich dann auch darüber gelernt, dass es eben auf Seiten der Amerikaner in den Krieg eingestiegen ist. Also.
Und dann war sowas?
War der Feind, kam nicht in Internierungslager wie jetzt in den USA, aber sie wurden einfach beobachtet.
Und war dann auf Lima beschränkt. Wie hat sie es dann geschafft, ihre Forschung das Geld zusammenzukriegen?
Das war ein lebenslanges Thema. Also praktisch bis Ende der 60er Jahre hat sie immer wieder versucht, irgendwelche Stipendien, irgendwen zu überzeugen. Also amerikanische Gesellschaften gab es. Es gab deutsche Mittel, es gab peruanische Mittel. Aber sie musste immer wieder um jeden Pfennig kämpfen oder um jeden Sol da in Peru. Und hat auch dann immer nebenbei noch irgendwas anderes gemacht oder nochmal unterrichtet oder im Laden in der Teestube ihrer Freundin gearbeitet und solche Sachen. Also sie hat nicht durchgängig von der Forschung leben können. Erst dann praktisch in den 60ern.
Aber bei vielen anderen Sachen, so wo die Weltbedeutung dann haben, da ist ja dann auch nationales Interesse dahinter. War das da am Anfang
ja,
nicht so?
Ja, am Anfang war es nicht so. Es gab sogar eine Zeit, wo man eigentlich das alles, die Pampa bewässern wollte und dort Baumwollplantagen und Ähnliches anlegen, was es in anderen Stellen heute auch gibt. Also viele Teile der Wüste sind bewässert, da wächst heute alles Mögliche. Spargel aus Peru zum Beispiel. Da hat sie dann ganz stark dafür gekämpft und hat dann auch tatsächlich durch ihre ja schon existierenden Luftbilder und Forschungen die Behörden überzeugen können. Aber das war ein Prozess. Also sie musste die wirklich überzeugen. Das war so in den 50er Jahren, da eben nicht das zu zerstören, dieses Kulturerbe. Und dann war das schon so, dass das der peruanische Staat begonnen hat. Aber sie musste praktisch da auch um jeden Schutz kämpfen. Also da konnte dann jeder hin auf die Linien und hat auch viel noch zerstört durch die sogenannten Forscher oder Interessierten und solche Sachen.
Und Landwirtschaft und Bewässerung hat natürlich auch unwiederbringlich zerstört.
Wäre unwiederbringlich zerstört gewesen, ja. Weil das wäre ja dann umgepflügt worden.
Und so hat sie immer weiter, immer mehr auch herausgefunden.
Ja, sie hat dann einfach immer mehr Zeichen und Figuren auch entdeckt. Also die erste Figur, die sie entdeckt hat, war die Spinne. Paul Kossok hatte schon so eine Art Vogel gesehen, aber nicht vermessen. Und dann hat sie immer mehr Figuren entdeckt, also praktisch bis in die 60er hinein. Bis heute werden da schon noch neue Sachen vermessen, aber so die große ist ja eine riesige Fläche von vielleicht 500 Quadratkilometern. Das sozusagen zu Fuß zu vermessen, das dauert einfach. Und da hat sie sich wirklich, es gibt auch Fotos von ihr, wie sie da in der Wüste auf der Leiter steht, von oben irgendwie guckt und wie sie am Boden sitzt und Winkel ausmisst und solche Sachen. Das es hat sie aber fasziniert und sie hat auch gesagt, es ist einfach mein Leben. Ich fühle mich da wohl, wenn ich da einsam und alleine draußen bin. Ich brauche sonst nichts.
Und damals gab es noch kein GPS und die klimatischen Bedingungen sind ja schon extrem, wie man weiß, aus einer Wüste.
Also da hat sie auch dann im zunehmenden Alter, sie war ja, als sie angefangen hat, dann 1946, war sie selber schon 43 Jahre alt und hat dann bis sie knapp 80 war, da immer noch in der Wüste rumgeturnt. Sie hat dann schon mit zunehmendem Alter drunter gelitten, unter der Hitze, und sagt, also sie ist dann am liebsten immer ganz früh morgens rausgegangen. Da ist es noch nicht ganz so heiß und ist auch vom Licht das Beste, ja, weil es dann eben so flach steht, die Sonne. Später wird es dunstig.
Maria Reiche hat die Nazca-Linien erforscht. Es ist ihr zu verdanken, dass man heute so viel weiß. Was kamen da dann nach und nach an Informationen dazu? Die Vermessung ist das eine, man weiß, wie es aussieht, aber wo es herkommt, was es bedeutet?
Also wo es herkommt, kann man relativ eingrenzen. Das ist 2300 Jahre alt und dann etwa über 600 Jahre entstanden von der sogenannten Nazca-Kultur. Es gibt dort Keramikfunde, Stofffunde, die ähnliche Motive zeigen wie die Wüstengemälde. Aber warum diese Kultur dann diese großen Wüstenbilder angelegt hat, das weiß man bis heute nicht. Das hat auch Maria Reiche nicht herausgefunden, aber auch keine neuen Forscher. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Theorien von der astronomischen, zu der sie hin tendiert hat, also dass es tatsächlich irgendwelche Sternbewegungen damit dokumentiert werden oder vorausschauend gezeigt werden, wenn die Linie dieses Bild schneidet, dann passiert das und das, kommt die regenreiche Zeit oder sowas. Es gibt natürlich die Däniken-Theorie mit den Landebahnen für Außerirdische, die hat sie vehement abgelehnt, fand sie lächerlich. Und es gibt die Theorie, dass es irgendwie auf Wasservorkommen hindeutet. Es gibt ja auch dort ein sehr ausgeklügeltes Bewässerungssystem, ein altes mit sogenannten unterirdischen Wasserläufen, Puquios. Aber wie gesagt, bis heute weiß man es nicht. Und sie hat sich dann ganz stark darauf fokussiert, herauszufinden, wie sie das gemacht haben, wie sie diese Bilder, die es in klein auf Keramik gibt, also als Modell wohl gegeben hat, auf diese große Fläche übertragen haben, wo sie das ja gar nicht sehen konnten. Die sind ja nicht geflogen und haben dann von oben gesagt, jetzt mal ein bisschen darum. Die hatten auch kein GPS, um zu sagen, das muss man jetzt da und da die Linie zeichnen. Damit hat sie sich sehr beschäftigt und auch mit den Maßeinheiten, die verwendet haben können.
Was hat sie da dann, was ist dabei rausgekommen dann? Wie hat sie sich das dann erklärt?
Ja, eben, dass sie das übertragen haben, dass sie ein mathematisches Wissen gehabt haben müssen, mit dem sie von klein auf groß übertragen haben. Und da hat sie dann bis zum Schluss immer unterschiedliche Theorien gehabt. Also da gab es dann für sie den peruanischen Meter, der so 90 Zentimeter unseres Maßes ist. Und eben auch solche Dinge wie Hand, Elle, Fuß. Aber auch da hat sie keine ganz schlüssige, in sich ganz geschlossene Theorie entwickelt.
500 Quadratkilometer, zig Figuren, riesig groß, die einzelnen. Was sind da noch alles für Motive? Du hast gesagt, die Spinne
gibt's. Also es gibt eine Spinne, es gibt zwei Affen, es gibt einen Wal, es gibt einen Hund. Also insofern könnte man schon sagen, vielleicht Sternzeichenbilder, ne? So wie wir Löwe, Skorpion haben. Es gibt eben wie den Affen Tiere, die es in der Wüste nicht gibt, also an der Stelle nicht gibt. Es gibt andere, oder wie der Wal, ja, der ist auch kein Wüstentier, wie jetzt der Hund, da könnte man sagen, okay, das könnte auch ein Fuchs sein. Die Vögel, ein Kondor gibt es, verschiedene Vögel. Und es gibt unendliche Anzahl von Linien und Trapezen und geometrischen Formen.
War das damals aber auch Wüste? Wovon haben
das
die?
Das war Wüste, ist schon ganz lange eine der trockensten Regionen der Erde. Atacama-Wüste ist ja bekannt aus Chile und das ist praktisch die Fortsetzung Richtung Peru. Und die haben das in den Boden geritzt. Also es ist praktisch die Oberflächenschicht, die so einen rostroten Ton hat, weggekratzt. Und dann kommt so ein gipshaltiger, hellerer Boden zum Vorschein. Und das ist die Herstellungsweise. Also, aber mit was für Instrumenten, das weiß man nicht. Sie hat ja dann auch irgendwann angefangen, so die kleinen Steinchen, die der Wind draufgewegt hat, wegzufegen, damit man das Zeug von oben wieder besser sieht. Also so eine Art Restauration, hat sie immer gesagt, aber das muss man sich auch mal vorstellen über hunderte von Kilometern.
Aber im Prinzip hat es gehalten. Einmal
es hat
quasi
gehalten,
gegraben,
eben durch diese Trockenheit.
Weil in der Sandwüste, da bewegt sich der Sand ja sofort über alles wieder drüber.
Nee, es ist eben kein Sand, sondern es ist eine Steinwüste und da hat diese Methode sich über Jahrtausende erhalten.
Und wovon die damals gelebt haben und warum die in der Wüste gesiedelt haben, gibt es auch?
Also es sind ja, diese Wüste ist durchschnitten durch fruchtbare Täler, also die, wo es dann auch heute noch und damals auch schon Anbauflächen gab. Und man hat vor nicht so langer Zeit, also das war zu ihrer Zeit noch nicht entdeckt, eine Kultstätte entdeckt, eine große Kultstätte von dieser Kultur. Also man geht schon fast davon aus, dass es irgendwelche rituellen Zwecke gehabt haben könnte. Und warum dann dort, ja, wie das Leben so spielt, ja.
Auch da ist vielleicht noch eine Portion Zufall im Spiel, oder man wird es nie rauskriegen.
Ja, möglicherweise. Und es muss ein Handelsvolk gewesen sein, denn man hat dann auch Dinge gefunden, die es dort vor Ort eben nicht gibt. Also sie müssen gehandelt haben mit den Völkern vom Meer und mit den Völkern aus den Bergen.
Und die Maria Reiche, die hat sich da in der Wüste niedergelassen und einfach ihr Leben verbracht dann mit der Forschung.
Ja, sie war immer zwischendrin in Lima, um dann praktisch diese Ergebnisse, Forschungsergebnisse aufzuarbeiten und auch vorzustellen und wiederum Sponsoren zu suchen. Aber sie hat über Monate immer in der Wüste gelebt. Sie hat dann irgendwann 1950 rum den Abstellschuppen eines Wächterhäuschens, einer Hacienda, die da eins von diesen in einem dieser Täler ist, angemietet oder bekommen oder angefragt, ob sie dort wohnen kann. Und da hat sie dann sich eingerichtet, hatte ihre Messgeschichten dort, ihr Feldbett und hat da geschlafen, weil dann musste sie nicht mehr jeden Tag von Nazca aus, was so 10 Kilometer weg ist, die Stadt, in die Pampa fahren, um ihre Vermessungen zu machen, was ja immer Zeit kostet und aufwendig ist. Und sie hatte auch damals noch kein eigenes Auto, später hatte sie dann auch einen VW-Käfer und dann auch mal einen Bus. Aber eben hat sich gesagt, das ist doch viel praktischer, wenn ich da lebe, und hat völlig ohne Komfort, ohne Wasser, ohne Strom. Aber hatte dann eben den ganzen Tag Zeit, entweder morgens vermessen und dann mittags die Sachen dann aufzuzeichnen.
Alleine in der Wüste.
Alleine in der Wüste, und es hat sie sogar fasziniert. Und sie hat später auch mal gesagt, das ist das, was ich brauche, dieses Alleinsein, diese Ruhe, die Zeit mir selber einteilen zu können. Ich habe keinen, der mir sagt, was ich wann tun muss.
Gefahren lauern da keine?
Also es gibt schon, also gerade dort in den Flusstälern gibt es ein paar wilde Tiere, Wildkatzen, Füchse. Aber sie hatte da offensichtlich keine Angst. Und so massive Gifttiere gibt es auch nicht.
Zurück zum Theaterstück. Welche Szenen habt ihr euch dann da rausgepickt? Wie kann man sich das dann vorstellen, den Ablauf?
Ja, also ich denke, es ist in dieser Kombination mit dem Video und der Erzählung, es ist schon ein biografisches Theater, es ist jetzt kein dramatisches Theater, wo sich irgendwie die Leute die Köpfe einhauen, oder kein Shakespeare, sondern es ist versucht, diese Geschichte zu erzählen und zu bebildern. Also zu zeigen, wie das eben war und wie diese Frau war. Ich glaube, das muss man sehen.
Aber du bist alleine auf der Bühne.
Ich bin alleine auf der Bühne. Ich habe Unterstützung durch eine zweite Figur, nämlich eine Ziehtochter von Maria Reiche, Esparta Rios. Das ist eine Kampa-Indianerin, die im Amazonasgebiet nach einer Vergewaltigung von einer 14-jährigen Mutter zur Welt gebracht wurde, die dieses Mädchen dann in eine bessergestellte Familie abgegeben hat, wo Maria Reiche sie kennengelernt hat. Und das Talent dieses Mädchens entdeckt hat, die eine wunderbare Stimme hat und ihr dann ermöglicht hat, nach Deutschland zur Opernsängerausbildung zu gehen. Und diese reale Esparta Rios lebt immer noch in Deutschland und die spielt sozusagen die zweite Rolle, wo es ab und zu Dialoge gibt und singt auch die Musik ein. Das ist sozusagen eine Unterstützung, eine zweite Figur aus dem Off.
Aus dem Off, die ist eingespielt und du kannst dann darauf reagieren.
Genau.
Da gibt es also Dialoge zwischen Mutter und Tochter.
Da gibt es dann Dialoge zwischen Mutter und Ziehtochter, ja.
Und ansonsten aber gibt es keine Figuren, mit denen du interagieren kannst. So,
nein.
Das ist ja auch eine Herausforderung für die Schauspielerin. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Das finde ich auch schwierig. Gelingt mir mal besser, mal schlechter. Ich bin ja jetzt über viele Jahre auch nicht mehr professionell auf der Bühne gewesen. Aber es hat mich einfach diese Figur so fasziniert und ich versuche diese Geschichte so zu erzählen, dass ich diese Faszination dem Publikum mitgebe.
Wie hast du dich quasi in der Maria Reiche reinversetzt? Wie machst du das?
Ja, ich hab natürlich viel Material, also Filme und Interviews gesehen, wobei das der Nachteil ist, dass das ganze Material, was es live von ihr gibt, eigentlich sie als sehr alte Frau schon zeigt, weil sie ja erst da dann wirklich bekannt und berühmt wurde. Es gibt relativ wenig Material, als wo sie jünger ist. Aber trotzdem gibt es so ihre Art wieder. Ja. Damit habe ich mich viel beschäftigt und dann natürlich über das, was man als Schauspieler eben macht, sich hineinzufühlen und zu denken, wie wäre das denn, wenn ich da jetzt leben würde, allein in der Wüste. Und da ich selber in Peru war und die meisten Orte kenne, wo sie war, war es mir auch möglich.
Und sehr viel ist dann aber auch einfach Monolog oder sind es die Gedanken von ihr?
Ja, viel ist, also es ist so eine Mischung aus Gedanken, Briefen, also Monologen und tatsächlich zitierten Briefen, die sie geschrieben hat. Und Erzählungen, also wo sie dann praktisch, was sie ja auch viel gemacht hat, den Touristen erzählt über die Figuren und wie sie es vermisst. Und dann sieht man eben auch ein bisschen ihre Aktionen, das Vermessen, das mit den unterschiedlichsten Geräten, mit denen ich mich dann auch erstmal beschäftigen musste. Ich wusste vorher nicht, was ein Theodolit ist, jetzt weiß ich es.
Was ist es?
Das ist eben ein Landvermessungsgerät, mit dem man Entfernungen messen kann und über Winkel.
Und die Geräte hast du dann auch?
Ja, ich habe verschiedene aus unterschiedlichen Quellen, also alte DDR-Geräte, die so aus den 40er Jahren stammen. Und von einem Cousin von mir, der Vater war Landvermesser, der hat mir ein Neigungsmesser zur Verfügung gestellt und so. Also ich habe schon auch historische Geräte. Ja.
Neigungsmesser, Theodolit. Was noch?
Fluchtstäbe, Leitern.
Fluchtpunkte zu.
Ja, also messen. Man misst ja eben in der Landschaft, muss man ja irgendeinen Punkt anpeilen mit diesem Gerät und dafür stellt man dann einen sogenannten Fluchtstab hin. Vorher waren die einfach rot-weiß, heute haben die auch Maße und heute macht man das eh alles mit GPS und Computern.
Und dann steigst du als Maria Reiche auf die Leiter und genau. Visierst in die Wüste.
Genau, so mache ich das.
Und dann hat man dann alles so eingetragen in...
Ja, also es gibt dann sogenannte Feldbücher, in denen man dann eben seine Vermessungen im Freien einträgt. Das sind so Rahmen. Und dann wird das eben zu Hause sozusagen übertragen und ordentlich aufgezeichnet.
Biografisches Theater erzählt das Leben der Maria Reiche, aber für Theater ist natürlich auch immer gut, wenn man irgendwelche dramaturgischen Höhepunkte oder so hat. Gibt es da dann auch? Oder ist es eher so ein bisschen fließend ohne diese Spitzen?
Ja, es gibt ja für sie auch besondere Erlebnisse und das, denke ich, sind dann auch die Höhepunkte in dem Stück. Also wo sie die Spinne entdeckt, das ist einer der Höhepunkte, wo sie später dann den Affen entdeckt. Und das ist, sie hatte mal als junge Frau einen Finger verloren und dann sieht sie, dass der Affe auch nur 9 Finger hat. Und dann sagt sie, das ist ein Zeichen, ja, da muss ich hin. Und das ist schon, ergibt sich aus dem Fluss der Geschichte, dass es dann aber schon auch Höhepunkte natürlich gibt. Bis hin zum Schluss, wo sie dann so ihre Philosophie nochmal übermittelt.
Ihre Philosophie, die da war, die da wäre?
Ja, manchmal, es ist eine Verbindung von allem. Also wir sind verbunden mit der Welt und die Welt mit uns und über die Tausende von Jahren ist alles eins.
Lebendige Geschichte dann auch.
Ja.
Über Maria Reiche. Ich bin keine Dame, ich bin ein alter Stock. Am Sonntag um 20 Uhr im Sudhaus. Es ist eigentlich für Frankfurt geschrieben gewesen. Dieses Jahr war Premiere 2014. Und jetzt, je nachdem, wo es gerade klappt, oder kann man damit auch auf Tour gehen?
Also ich habe es jetzt natürlich in Tübingen, weil es einfach meine alte Heimat ist, angefragt und weil viele Leute mich noch kennen von früher und sich einfach auch freuen, dann das Ergebnis meiner Arbeit sehen zu können. Und wir überlegen, ob wir auf Tour gehen. Im Moment ist es einfach ein bisschen schwierig geworden, weil sowohl mein Regisseur und technischer Leiter ist schwer erkrankt und kann nicht mehr mitmachen. Und eigentlich muss auch immer mein Videokünstler dabei sein, der das Video fährt. Der ist auch anderweitig viel verplant. Also wir müssen da jetzt einfach nochmal gucken, ob wir da eine Tournee hinkriegen. Aber es wäre schade, wenn wir es nicht zeigen würden. Und ich denke, man kann es auch ganz gut, ja, verkaufen.
Wie sind die Reaktionen? Was kommen für Leute? Sind es dann lauter Archäologen? Nee, ne?
Ja, ganz unterschiedlich. Also es kommen durchaus Leute, die den Namen schon mal gehört haben, was nicht so viele in Deutschland kennen, Maria Reiche. Aber wir haben ja die Premiere in Dresden gemacht, in ihrer Geburtsstadt. Da ist sie ein etwas bekannter und ihre Schwester war dann selber auch dort und hat da berichtet über sie. Maria Reiche konnte da schon nicht mehr reisen. Da kamen also dann einfach auch Leute, die sie kannten oder die Geschichte kannten. Und dann kommen Leute, die sich für das Thema interessieren, also Peru, Nazca, also die peruanische Gemeinde zum Beispiel. Kommen, denke ich, heute auch ein paar und waren auch in Frankfurt stark engagiert und der Generalkonsul war da und solche Leute.
Weil die Nazca-Linien sind ja schon weltweit.
Sind jetzt, ja, ne? Die sind ja Weltkulturerbe inzwischen und inzwischen auch durchaus bekannt. Man fährt dahin, wenn man jetzt nach Peru fährt, ist durchaus eins der Ziele, die man ansteuert.
Dein Theater Faible hat ja schon ganz, ganz früh angefangen. Du bist ja quasi ein Kind der 68er und da...
Ja, ein spätes Kind der 68er. Ich habe angefangen 1972, war ich noch sehr jung, als Schülerin noch Theater zu spielen in einer Frankfurter Theatergruppe, Frankfurter Aktions- und Straßentheater. Und auch das war damals eigentlich schon ein Zufall. Ich war mit meiner Schwester, die ja in Tübingen auch bekannt ist, sind wir mit Interrail unterwegs gewesen und waren dann bis Portugal gekommen. Man muss ja so ein Ticket, so ein Europa-Bahnticket ausnutzen. Und die Gruppe machte gerade ein Stück über die portugiesischen Kolonien, die es damals noch gab. Also Guinea-Bissau und Mosambik und Angola. Und da kannte ich einen von dieser Gruppe, weil ich auch mit dem nachmittags zusammen Frankfurter Rundschau verkauft habe auf der Straße. Und er sagte, erzähl doch mal, wie das in Portugal ist und die politische Situation in Portugal. Wir hatten natürlich keine Ahnung von der politischen Situation, wir hätten den Strand beschreiben können. Aber ich bin dann dahin gegangen und dahin geblieben, weil mich irgendwie fasziniert hat. Und das Theaterspielen und bin dann auch gleich eingestiegen in dieses Stück Erdnussparty.
Erdnussparty, der Ansatz war immer ein politischerer damals?
Ja, das war immer ein politischer Ansatz, war immer irgendwie das Thema stand im Vordergrund und dann hat man da irgendwie ein Stück entwickelt im kollektiven Prozess, mehr oder weniger oder auch damals schon ein bisschen gesteuert durch Egmont Elschner.
Und damals hat es dann auch quasi Öffentlichkeit erregt? War das dann auch?
Ja, also erstens waren wir viel auf der Straße mit der Erdnussparty, waren wir im Foyer des Schauspielhauses in Frankfurt und hatten durchaus unser Publikum. Es war ja auch die Zeit, wo Politik oder politisches Theater gut ging oder anfing. Wir haben dann auch einmal ein großes Festival organisiert mit anderen Gruppen in Frankfurt, also bundesweiten. Das Festival eben unter dem Titel Argumenta, also eben das Theater, was Argumente liefert. Und wir waren viel auf der Straße unterwegs, nicht also mit. Aber es war eben auch starke Selbstausbeutung. Also daran ist es auch ein bisschen gescheitert, dass eigentlich immer wieder die Leute gewechselt haben, weil man sich sehr einbringen musste. Wir haben ja alles selber gemacht, Kulissen, Kostüm, Proben, die Bühne. Und man hat ja kein Geld damit verdient.
Und man ist auch nicht dann im Radar von irgendeiner Kulturförderung gewesen, oder?
Nein, also wir haben mal ein bisschen Geld von der SPD gekriegt oder so, also für ein bestimmtes Projekt, aber nicht jetzt wirklich Kulturförderung bei diesem Festival schon. Also da hat auch die Stadt Frankfurt dann damals unter Hilmar Hoffmann, Kulturdezernent, ein bisschen Geld dazu gegeben, ja. Aber so wirklich von leben konnte man nicht.
Und wie ist dann weitergegangen? Du hast dann irgendwann was anderes gemacht, oder?
Ja, ich habe so während des Studiums weiter mit dieser Theatergruppe gemacht, beziehungsweise mit einer Nachfolgegruppe. Egmont Elschner war da schon weggegangen aus Frankfurt. Und habe dann am Ende meines Studiums gesagt, jetzt habe ich nicht, habe Pädagogik studiert, war noch sehr jung mit 23, dachte jetzt so einen normalen Berufsalltag, 8 Stunden täglich will ich jetzt nicht. Und ich hatte eben über diese Theaterarbeit schon 1973 haben wir die Gruppe Cuatro Tablas aus Peru kennengelernt, die in Ostberlin auf dem Festival waren und dann sich gesagt haben, wir sind in Europa, da fahren wir doch jetzt nicht gleich wieder zurück mit dem Schiff, mit dem russischen nach Peru, sondern sich in den Zug gesetzt haben und in Frankfurt angekommen sind und gesagt, wir sind Kultur. Jugendherberge in Frankfurt ist direkt neben dem Kulturamt und haben sie da einfach geklingelt und darüber haben wir dann eben, weil wir sozusagen für die alternative Kultur schon einen Namen hatten, wurden wir dann gerufen und haben uns die angeguckt. Und es war halt begeisterndes, auch politisches Theater, aber eben mit dem Esprit der Latinos. Und die haben wir dann immer wieder für die was organisiert. Und die haben dann immer gesagt, jetzt komm doch mal nach Peru. Und da habe ich mir überlegt, ja, warum nicht? Und dann bin ich nach dem Studium vorgesehen für ein Jahr nach Peru gegangen zu Cuatro Tablas und habe dort dann hauptberuflich, also davon lebend, Theater gespielt, insgesamt 2 Jahre. Prekär natürlich auch in Peru, aber nicht schlechter als hier. Also man hat es irgendwie überlebt mit dem Theater.
Ja, wie lief das dann ab? Die haben dich eingeladen und bist dann hin und du hast dann quasi ein Engagement gehabt?
Oder? Ja, also die haben dann zu dem Zeitpunkt eine kleine Theaterschule gegründet, wo sie ihre Methode der Theaterarbeit vermittelt haben, neuen jungen Schauspielern. Und ich war dann praktisch in der ersten Klasse dieser Schauspielschule mit 3 anderen Peruanerinnen zusammen. Und das war sozusagen ein Ausbildungsjahr und dann hat man mitgespielt, aber man hat praktisch von Anfang an da schon mitgespielt. Es war natürlich schon so, dass, wie es immer so ist, man sagt, komm mal her, aber dann war erst mal ein bisschen, ja, bis man sich dann so aneinander gewöhnt hat und bis es dann wirklich funktioniert hat, vergingen schon ein paar Monate.
Wie war es mit der Sprache?
Ich konnte vorher kein Spanisch oder nur so ein paar Worte, aber da mir nichts anderes überblieb, habe ich dann so innerhalb von einem halben Jahr ausreichend Spanisch gelernt.
Und da wurde der Grundstein gelegt quasi für das immer noch bestehende Interesse an peruanischer Kultur?
Ja, kann man sagen. Es hat mich natürlich sehr beeindruckt. Also einfach auch so, man war ja damals schon nochmal ganz anders weg von Europa als heute im Zeitalter des Internet. Und so der Blick von außen auch auf das eigene Land. Mir ist damals auch dann natürlich klar geworden, was mir an Deutschland gefällt. Was man ja vorher immer eher so abgelehnt hat, das Ordentliche und Organisierte. Das war in Peru nicht unbedingt so. Aber es hat mich auch fasziniert. Es hat mich die Kultur, das Land fasziniert. Also die Berge, Cusco, es ist schon einfach wahnsinnig schön, ja.
Aber nach 2 Jahren war es dann auch genug?
Ja, da war dann einfach so die Entscheidung. Bis dahin hatte ich immer noch mal so ein bisschen von meinen Ersparnissen irgendwie zugreifen können oder meine Eltern mal gefragt, habe dann nicht mal ein bisschen Geld. Also ich hatte so ein bisschen Rücklagen und konnte mich da ab und zu mal absentieren von diesem doch sehr prekären Leben. Und da war dann einfach die Entscheidung, will ich das jetzt auf Dauer so oder will ich nicht doch lieber wieder zurück und irgendwie ein etwas sichereres, abgesicherteres Leben, und ich habe mich dann für die Sicherheit entschieden.
Diese Variante. Dein Bezug zu Tübingen?
Ich bin, als ich aus Peru zurückgekommen bin, praktisch nach Tübingen gekommen, weil meine Schwester schon hier gelebt hat und ich wollte nicht unbedingt zurück nach Frankfurt. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich dann dachte, okay, das hat mir immer ganz gut gefallen in Tübingen, probierst es mal da. Und dann habe ich da auch relativ bald Arbeit gefunden als Deutschlehrerin im SIT. Und angefangen hier, mich meine sozialen Netzwerke zu stricken. Und dann war ich ja weit über 20 Jahre in Tübingen. Und es hat mir einfach, wir haben dann auch ein Haus gekauft, ein altes Bauernhaus zusammen, meine Schwester und ich. Und haben uns hier etabliert und durch die unterschiedlichen Stationen.
Aber das hat auch dann wieder sein Ende gefunden.
Das hat sein Ende in der Liebe gefunden, ja. Indem ich einfach auch mehr dann irgendwann gesagt habe, ich will jetzt nochmal unbedingt doch einen Partner für den Rest meines Lebens nicht alleine verbringen. Ich habe meine Tochter alleine großgezogen und dachte, jetzt muss man da mal was ändern. Und dann hat sich das eben so, ja, wie man das heutzutage macht im Internet. Und dann lernt man eben auch durchaus jemanden kennen, der nicht unbedingt vor Ort ist. Und so war das dann. Das
und
hat
jetzt
mich dann wieder nach Marburg verschlagen.
Bist du dort. Und wie ist dein Blick jetzt zurück auf Tübingen, auf die Zeit hier?
Also es war schon eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben. Also es war einfach die Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich habe meine eigene Heimat gefunden. Also nicht die Heimat der Eltern und nicht irgendwie irgendwas, wo man sich nicht wohlfühlt, sondern ich habe mich hier wirklich zu Hause gefühlt. Ich war sehr gut vernetzt mit allen möglichen Leuten. Ich war auch in der Stadt ja bekannt durch meine Arbeit und das hat mir, also das hat mir wirklich dieses Gefühl von, aber auch die Landschaft, also auch der Ort selber und die Landschaft hat mir das Gefühl von Heimat vermittelt, das, was ich so als Kind auch gar nicht so hatte. Und das ist es für mich immer noch so ein bisschen im Rückblick darauf. Tübingen, das war eigentlich so eine gute Zeit, in der alles gestimmt hat, aber trotzdem weiß man, dass das Leben immer vorwärts geht. Es geht nie zurück. Also ich könnte jetzt auch nicht mehr zurückkommen und hätte das Gleiche, was ich damals hatte.
Aber du kannst in Marburg nochmal heimisch werden.
Ich kann in Marburg, bin jetzt nach 10 Jahren auch einigermaßen heimisch in Marburg, aber ganz anders, als ich es in Tübingen war. Dadurch, dass man in der Partnerschaft lebt, ist man ja auch ganz anders irgendwie verortet. Und dadurch, dass wir beruflich und auch privat viel unterwegs sind, ist man in der Stadt nicht so verankert.
Wie geht's weiter? Was hast du für Pläne? Immer wieder neue Theaterprojekte oder doch eher in der Firma
des Partners? Ja, also eher beides, wobei die Firma jetzt, mein Mann ist ja jetzt auch schon 65 und er wird sicher nicht mehr ewig weiterarbeiten, also das wird sozusagen abnehmen, die Arbeit oder hat schon abgenommen und die Theaterprojekte werden immer ein Teil sein. Ich möchte gern mit dem Projekt nach Peru gehen, da gibt es auch schon Pläne für und Idee und Zusammenarbeit mit Quattro Tablas und dem Goethe-Institut, möglicherweise muss ja irgendjemand finanzieren, das Ganze ist teuer. Und auch hier noch ein bisschen Touren und dann gibt es sicher die eine oder andere neue Geschichte, die man auch erzählen könnte.
Und dann würdest du das Stück, den Text quasi auf Spanisch übersetzen? Und
Es gibt schon eine spanische Übersetzung von einem Freund und ja, dann müsste ich den ganzen Text nochmal wieder auf Spanisch lernen und es würde auch eine andere Inszenierung sicherlich werden dort in Peru.
Wie war es denn eigentlich mit der Tochter, mit der Ziehtochter von Maria Reiche? Wie bist du auf die gekommen? Klar liegt es nahe, die zu suchen, wenn man weiß,
ja,
auch, dass die,
also hier
ist.
Ja, also ich wusste eben, dass sie nach Deutschland gegangen ist, wusste aber nicht, ob sie noch in Deutschland ist. Ich habe dann mal so 2006 rum im Internet geforscht nach ihr, habe dann auch irgendwelche alten Konzertankündigungen aus Berlin gefunden, aber keinerlei Kontaktmöglichkeit, auch sie, also nicht über Telefonbuch und die üblichen Dinge. Also ich habe sie nicht gefunden, aber mir war relativ klar, dass sie noch in Deutschland ist. Und als ich jetzt vor 2 Jahren wieder anfing mit dem Projekt, habe ich das dem Verein, der sich mit dem Erbe Maria Reiches in Dresden beschäftigt, also vor allen Dingen mit dem wissenschaftlichen Erbe und da auch weiter forscht von den Geografen dort in Dresden, habe ich denen das erzählt und die kannten diese Geschichte gar nicht, weil die nur in den spanischen Biografien veröffentlicht ist von Esparta und nicht in der deutschen Biografie, die es gibt und waren dann noch der Meinung, die spielt ja nicht so eine wichtige Rolle. Und zufälligerweise hat Esparta Rios zusammen mit ihrem Mann letztes Jahr im März irgendwie beschlossen, sie müsste jetzt mal Kontakt zu dem Maria-Reiche-Verein aufnehmen. Und hat da den Verein kontaktiert und dann haben die gesagt, ach ja, die gibt's ja wirklich. Und haben sich gleich mit mir in Verbindung gesetzt und ich habe sie dann eine Woche später getroffen. Und wir waren uns irgendwie sofort sehr nah und es war einfach faszinierend, sie auch als Person kennenzulernen. Sie ist so eine ganz quirlige und eben tatsächlich mit einer Opernsängerausbildung macht inzwischen mehr so Kunstlied, also spanisches Kunstlied, zusammen mit ihrem Mann, der Gitarrist ist. Und war auch gleich bereit, da irgendwie mitzumachen und ihren Anteil beizutragen.
Kommt da auch dann was Gesungenes?
Ja, sie singt eine eigene Komposition und ein paar spanische Lieder, ja.
Extra fürs Theaterstück über das Leben von Maria Reiche und die Nazca-Linien. Ich bin keine Dame, ich bin ein alter Stock. Vielen Dank, Nicola Kleiber, dass du da warst.